Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Da sind wir wieder. Wir haben es geschafft. Wir sitzen wieder zusammen für eine Podcast-Folge. Und zwar nicht in einem Raum, in unserem gewohnten Studio. Ich bin auf Mallorca. Lennart, und du bist jetzt mal in Köln.
Genau, aber ich habe das deutlich bessere Wetter, würde ich sagen.
Das ist das Schlimme daran, ja.
Rubbing it in your face, würde ich sagen. 18 ja, Grad und das ist, Sonne.
Das tut richtig weh. Wir haben hier auch 13 Grad und bewölkt. Mal zwischendurch einen Sturm, sehr starken Regen, dann wieder kurz Sonne, dann wieder Regen.
Tja, schade, ne? Aber machst du nichts. Dafür habe ich auch vor ein paar Wochen ganz gut gefroren. Beim ersten Rennen der Saison, da kommen wir gleich zu. Ich würde vielleicht sagen, wir kündigen mal an. Wir haben viel zu erzählen aus den letzten Wochen, wissen gar nicht, wie wir das alles aufholen sollen. Aber ich finde, das macht die Qualität für so eine Folge immer noch besser, wenn man sich nicht wie im November überlegen muss, boah, wie machen wir denn aus einer kleinen Sache noch ein interessantes Thema, sondern jetzt ist ja wirklich viel passiert. Opening Weekend, wenn das hier rauskommt heute, ist Strade das langweiligste Rennen der Saison, meiner Meinung nach, seit es Pogacar gibt. Dann, was gibt es noch? Ich bin Sat dabei gefahren, ich bin Sahara Gravel gefahren, dazwischen einmal krank gewesen. Sollen wir einfach einsteigen?
Ja, also ich glaube, uns gehen die Themen heute nicht aus. Ich habe einmal gemerkt, ich hatte vor zwei Wochen, drei Wochen irgendwann mal so Kleinigkeiten aufgeschrieben. Die sind auch alle obsolet mittlerweile und auch so wie gar nicht mehr diskussionswürdig. Da war noch das Thema, da hatten wir noch in, ich weiß nicht welches Rennen in Frankreich, wo auf einmal zwei Autos auf der Strecke waren. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht so richtig abgearbeitet. Gleichermaßen stürzte dann irgendwie Ackermann beim Speedbump,
weil ein Lenker verliert. Das war auch wirklich krass. Muss man sagen. Hast du gesehen?
Ja.
Er hatte nach einer Story, glaube ich, irgendwie gepostet, wo er sich so die Knielinge kaputt geschnitten hat, damit die Knie frei sind, und hat er so seine, seine Pflaster, so Hydrochloridpflaster, auf den Knien drauf, weil beide Knie halt komplett auseinander
gefetzt
waren. Sah aus wie so ein bisschen wie so ein Typ, der Inliner fährt und so zwei Knieschoner anhat.
Ah, das ist echt, der Sprint war bitter. Und in der Woche war auch, glaube ich, oder ein paar Tage später war hier der Filippo Ganna-Sieg, wo das ganze Peloton falsch fährt.
Das hatten wir auch noch nicht. Das ist die wichtigste Frage eigentlich nur, wer hat eigentlich auf der anderen Seite den Sprint gewonnen? Weil es sind halt auch, wenn du dir das anguckst, sind einige
halt
voll durchgezogen. Ja, die haben gedacht, so scheiß drauf. Hauptsache, irgendwie müsst ihr den Banner sprinten, vielleicht krieg ich noch Ortsschildpunkte oder sowas.
Ja, irgendwann musst du ja sehen, dass es das Banner nicht da existiert, es auf der anderen Seite halt ist. Ne?
Ja, genau, das haben die, glaube ich, auch gesehen. Die haben nur gedacht, fuck it, wir ziehen durch. Vor allem waren die auch schneller als Gunner.
Ja, das muss richtig witzig sein. Und ich wollte nur, damals hatte ich dann mir das alles schön notiert und so. Und dann war UCI-Verband, nächste UCI-Ban war halt die Aero-Unterlippe für dein Visier für einen Aero-Helm.
Ja.
Das war so das nächste Statement.
Ein Glück, auch so, Glückwunsch, Leute. Haben sie sich darum gekümmert.
Endlich um die Sicherheit der Fahrer gekümmert. Ey, und dann denkst du doch, so, Leute, guckt denn niemand mal aufs Timing? Ich meine, kannst du ja machen, aber muss es denn jetzt wirklich in der Woche sein? Glaubt ihr, das ist die beste Idee?
Ja, die haben keine so gute PR-Abteilung wahrscheinlich. Aber wo wir falsch über Falschfahren noch sprechen, hast du wahrscheinlich nicht gesehen, tippe ich mal, aber es gibt diese zwei Adesh-Rennen, von Adesh.
Ja, habe ich gesehen.
Am zweiten Tag.
Weiter.
Ich kannte das Ergebnis, von dem Rennen. Und hab gesehen, Marco Brenner wird Zweiter. Und der Typ fährt 8 Kilometer von vorne, schrubbt da einen raus, holt alle Leute ein. Ich dachte mir, der fährt 1 Kilometer vor Ziel, fährt der immer noch alleine von vorne. Ich so, wie zur Hölle ist dieser Mann noch Zweiter geworden? Ich konnte mir kein Szenario vorstellen, wie das passiert, außer einen fetten Sturz. Weil Hirsch hier auch mit 1 Minute 40 reinkommt, dachte ich so, der Typ ist am Hinterrad. Wo ist der denn hin?
Ja.
Und dann sehe ich dieses Chaos und dachte, okay, ja, stimmt, das ist doch eine Möglichkeit.
Es muss dann halt sowas sein. Ne? Ich finde es auch, ich fand das auch damals witzig, haben wir schon darüber gesprochen, wenn du das Ergebnis kennst, aber das Rennen bis zu diesem Ergebnis so, dass gar nicht das Ergebnis widerspiegelt. Beste Beispiel war halt Amstel Gold Race Van der Poel, als er die Gruppe dazu gefahren ist und dann am Ende den Sprint noch gewinnt. Das legendärste Finish eigentlich jemals. Und wenn du das Ergebnis kanntest und danach das Rennen geguckt hast, das ist, ich hatte es damals in der Reihenfolge, das ist unglaublich. Und dann denkst du die ganze Zeit so, die müssen sich ja vertan haben, es funktioniert nicht.
Da hat jemand das falsche Ergebnis. Aber auch letztens jetzt Valencia-Rundfahrt, die Etappe, wo Buitrago, glaube ich, gewinnt vor den beiden 85 von Milan und Söderqvist. Das ist auch so ein Ergebnis, das legt man mir hin. Und du denkst dir so, ja, okay, ich könnte dir das jetzt irgendwie nicht erklären, was da passiert ist.
Ja, stark.
Und ey, auch der Sprint, den Milan gewinnt bei der UAE Tour, wo Pogacar auch dann mitsprintet.
Oh ja.
Auch so ja, ein stimmt, relativ weirder Sprint. Ich glaube, Finn Fischer Black auf 3. Philipsen ja, war mal auf 2 und ist relegiert worden.
Ja, relegiert worden. Aber ich fand es auch eigentlich gar nicht so schlimm.
Da fällt mir ein, wir kommen jetzt heute an Hölzchen auf Stöckchen. Aber ich habe was Witziges im Lanzern Rouge Cycling Podcast zu den gelben Karten gehört. Weil es gibt ja dieses gelbe Kartensystem. Und ich glaube, Danny van Poppel ist der erste Fahrer, der 2 gelbe Karten bekommen hat schon. Und ich weiß gar nicht, ob es stimmt, aber ich glaube, du kriegst irgendwie Sperre ab so einer Menge an gelben Karten. Und dann hat er halt gesagt, so, ist mega geil für die Leute, die halt out of contract sind oder vielleicht irgendwie das Team verwechseln und die normalerweise am Ende der Saison nach China geschickt werden, zu diesem heutigen World Tour Rennen. Die holen sich dann einfach nur eine gelbe Karte am Ende ab und dürfen nicht fahren.
Und machen dann einfach einen Urlaub.
Du kannst dir ja schon mal überlegen, so Paris-Tour, musst du dich von den Leuten fernhalten, die 5 gelbe Karten haben, weil eventuell wollen die jemanden abschießen, damit sie nicht nach China müssen. Und du musst dich von allen Leuten fernhalten, die auf der Startliste von der Tour auf Gang Ski stehen. Das ist so, oh, ich bleib hier lieber mal weg.
Oh, schön, schön. Ja, das ist stark.
Haben die beiden gut herausgearbeitet.
Ja, das ist halt der Unterschied zwischen dann teilweise ne, so auch so Fußball, wenn alle spielen wollen, oder halt Radrennen, wenn du einfach immer keinen Bock mehr hast, fahren zu müssen.
So nach China. Da hat echt niemand Lust. Ja. Die Startliste da ist auch immer wirklich, das ist so das Who is Who der armen Teufel. So, hat keinen Vertrag bekommen beim Team oder hat das Team verlassen, das Team ist sauer.
Ja, stark. Ab September wird der Kalender echt meistens nicht besser sein. Du bist halt Topfahrer für die großen Rennen.
Genau, du kannst es dir aussuchen.
Schön.
Zurück zu unserer Agenda. Chronologisch, war Santaval das Erste?
Ja.
Ist der Coach zufrieden gewesen mit Santaval, mit Etappe 1 als Coach von Rosa Klöser?
Ja, das auf jeden Fall. Hat sie gut gemacht. Ich habe die Tage auch mit ihr nochmal im Detail gesprochen. Auch einfach ein enormes Level mittlerweile im Gravel Race.
Ja, das ist genau das, was ich gleich erzählen wollte. Ja, mach du mal weiter.
Okay. Also auch jetzt vor allem bei Frauen und bei den Männern auch nochmal komplett. Ich hatte auch ja mit auch ein paar weitere Athleten noch im Rennen. Paul, der Freund von Rosa, was auch gerade, es ist unglaublich, was ich fahre meine Bestwerte und es ist einfach nicht möglich, da irgendwie vorne mit dabei zu bleiben.
Dann greife ich da jetzt mal rein, weil ich habe Elite gemeldet, wie so ein Idiot. Du kannst Open, ist es für mich aber immer noch ein Mysterium, weil du kannst ja Open und Elite melden, das geht ja auch bei den UCI-Qualifiern. Und also ich weiß jetzt auch nicht, ob man einfach Elite melden kann, aber ich wusste jetzt nicht genau, wo man sich meldet. Auf jeden Fall sind das 130 Elitefahrer gewesen und auf der ersten Etappe geht es halt los und nach 3 Minuten fährst du halt in den Anstieg rein. Der geht so 8 Minuten, 6 Minuten, wenn du richtig schnell bist. Und ich fahre da so rein, ich stand ganz hinten und ich habe, wollte ich jetzt auch noch sagen, ich habe Pau Tomek so gelobt, hat noch nie einen Ausfall gehabt. Ist das Ding am Gravelrad ausgefallen für sowohl Santaval als auch Sahara im völligen Blindflug. Auf jeden Fall bin ich im Windschatten da schon, als es losging, nach dem Start für die ersten 3-4 Minuten da gefahren, dachte mir so, boah, ich möchte kein bisschen schneller fahren. Wenn ich irgendwo jetzt hier versuche, jemanden zu überholen, dann platze ich eh am Berg. Fahr da rein und da fährt im Prinzip von diesen 130 Läufen, fährt so ein Kollektiv von 100 Leuten, wie bei so einem Worldtour-Rennen, einfach geschlossen über den Berg. Es droppt niemand, außer so 30 Leute, die da hinten hingen. Aber die droppen halt auch so richtig, so wie ich. Und, aber der Rest fährt halt einfach so, du siehst nicht mal wie früher bei den Gravel-Rennen, dass das so völlig auseinanderreißt, sondern es ist eine homogene Gruppe von Leuten, die da irgendwie mit 6 Watt pro Kilo oder mehr hochstrahlen und du denkst so, boah.
Ja. Ich kann dir eben zitieren von Jason zum Beispiel, average die ersten 9 Minuten des Anstiegs von 5,6 Watt pro Kilo, aber auch ich weiß nicht, wie häufig ich hier die 700 Watt gecrashed sehe.
Ah, da habe ich übrigens meine, ich habe ihn auf einer Etappe ja geschlagen, weil er die zweite nicht mehr gestartet ist.
Ja, okay, da hatten wir ja gesagt. Aber ganz kurz eben nochmal, letzten 2 Minuten, damit du einmal weißt, 6,8 Watt pro Kilo, die letzten 2 Minuten dann noch hoch, also das will ich schön increase, ja.
Ja, so viel zu dem Niveau da. Also da gab es nicht viel zu holen. Vor allem, was meinem Holzbein nie gut tut, ist Kaltstart bei 4 Grad und dann sofort in so einen Anstieg rein. Da ging wirklich da ging gar nichts. Ich hatte nicht mal ein Powermeter, um mich irgendwie noch mit den Zahlen zu beschäftigen. Ansonsten cooles Event, coole Strecke. Es gab so auf der ersten Etappe so ein Ding, wo dann aus einer Abfahrt raus, da hat es dann auch leider Domi Bauer gekostet von Rose Racing Circle, aus einer Abfahrt raus über so, ich weiß gar nicht, wie so Speedbumps, aber hohe auf Gravel. Und die kamen, da kamen ungefähr, was wären das gewesen sein, 8, 9 Stück direkt hintereinander, wo du halt immer dein Vorderrad so hochziehen musstest. Und wenn du da aus dem Rhythmus rausgekommen bist, dann, ich habe den Sturz von Domi nicht gesehen, habe ihn nur sitzen sehen und gefragt, ob es bei ihm alles in Ordnung ist. Der ein bisschen benebelt geguckt und meinte so, ja, passt schon. Aber der ist halt da voll über den Lenker gegangen. Wo, aber das war so, es war mit Ansage, dass das da passiert. Da lagen auch mehrere Leute. Also und das war die einzige Stelle, wo ich sage, die war so ein bisschen sketchy, aber sonst cooles Event, gut organisiert. Und da war halt auch wieder das Who is Who des Gravel-Sports schon da. Bei den Frauen hat Annika Langwart richtig rasiert. Bei den Männern gleiches Spiel. Magnus Klaris, Buck Klaris von Pass Racing. Auch beide Etappen gewonnen. Peter Wakoc sagte, ist auf der zweiten Etappe mit ihm die letzten 30 Kilometer zu zweit gefahren. Sagte, der Typ war so aero und so klein. Das war so ein bisschen wie Ben Healy. Da hast du halt gar keinen Windschatten dahinter gehabt. Und meinte, er hat eigentlich vorne weniger getreten als hinten.
Wahnsinn.
Weil er seinen
Tempo vor eigenen Rhythmus erfahren kann.
Ja, genau, weil du fährst halt 380 Watt von vorne. Das ist ein gutes Tempo, aber wenn du hinter dem fährst und der fährt 380, dann fährt er halt wie 420 oder so.
Ja, Wahnsinn, ne? Bist du der, ich sag mal, Jason hat ja auch das Ding halt sehr aggressiv, glaube ich, angefahren. Der war auch relativ weit die ganze Zeit vorne, bis halt Defekt und Sturz ihn dann rausgeworfen hat. Ich kann aber halt sehen, mal so in den ersten anderthalb Stunden mit 378 Normalized, 348 Average. 5 Watt pro Kilo auf eine Stunde,
22. Man muss auch sagen, diese Average-Dinger, das ist auch wichtig.
Ja.
Ein Average-Wert so von der Höhe zu erzielen, auf dem Kurs, wo du so viele Tretpausen hast, ich weiß nicht, ob du das mal da angeschaut hast, wie viel Prozent Tretpause, aber das ist extrem viel. Das ist so krass.
Sind, am Ende sind es halt, zumindest im ganzen Rennen, sind es jetzt hier 10%, 12 Minuten, wirklich 0 Watt. Wenn man aber mal, ich sag mal, die ganzen Grafiken größer zieht, also jetzt mal die Range sagt, komm, ich sag mal 0 bis 100 Watt zumindest.
Ja, ich roll so auf eine Kurve zu und roll noch ein zwei, drei Tritte und dann stehen da noch 80 Watt. Genau. Und
genau, das, da wärst du halt so bei, sag mal, gut und gerne, ja, so, sag mal, 18, 20 Minuten bei einem Event, was so knappe 2 Stunden dauert. Genau, und das ist, du siehst ja auch, den ersten Anstieg von Jazz jetzt im Pfeil, ne? Die sind zwar mit 5,5 Watt pro Kilo hoch, aber wirklich, wie oft, ne, 700 Watt da stand. Und dann halt diesen Torque zu erzielen, haben wir ja schon über das Drehmoment Profiling gesprochen, das ist halt einfach echt ein brutales Ding. Das macht dir so die Beine kaputt.
Ja.
Also das bei 4 Grad, ich beneide dich dann nicht, weil ich hab
ja das. Ja, genau, das kommt noch dazu, dieser, also generell dieser Gravel-Sport an sich mit dem Torque, mit Sand, mit niedrigen Frequenzen, ist halt einfach für mich sehr ungeil. Wenn du dann mit so anderen redest, so ein Peter Wakoc, wir haben bei Sahara Gravel mal drüber gesprochen, über Kurbellängen, und meinte so, ich finde 165 halt geil, er hat 172,5. Will jetzt auch mal kürzere testen, aber er sagt, er grindet halt auch gerne so einen größeren, schwereren Gang. Und wenn du das halt so viel machst von Natur aus und das kannst, dann ist das ein Riesenvorteil.
Ja, klar, du, wenn du halt, was du halt immer beachten musst, jetzt kommen wir direkt in das Thema Gravel Racing rein, was du immer beachten musst, ist halt, dass einfach, auch wenn du es kannst, du trotzdem mit diesem hohen Torque, den du halt erzielst, ja auch Muskelfasern einfach stark ermüdest, Fast-Twitch-System ermüdest, etc. Und das ist ja diese muskuläre Ermüdung, die du irgendwann bei 2-Stunden-Rennen dann halt so stark merkst, obwohl die Kohlendrahtversorgung eigentlich ja gut funktionierte. Und dann denkst du, wie kann es denn sein, dass ich so limitiert hinten raus bin? So, was hast du ja bei anderen Rennen auch nicht, weil du bei Gravel-Rennen ja permanent unter Spannung letztendlich stehst. Selbst wenn du halt irgendwie in den Abfall runterrollst, dann hast du halt wieder technische Komponente. Du hast nie diese richtigen längeren Off-Phasen, gibt es einfach nicht, vor allem wenn du vorne mitfahren möchtest. Und dann hast du halt so hohe energetischen Aufwand und das meistens halt wirklich in diesem, wir haben es ja gerade gesagt, mit Normalized Power zu Average Power, meistens halt wirklich im hochintensiven, meistens dann nochmal im Low Cadence, also High Torque Bereich. Ja. Wilde Nummer.
Ja, auf jeden Fall ist es sehr, sehr unangenehm. Was würde man denn da jetzt machen, um das zu verbessern?
Das habe ich mich auch gefragt, weil es ist
oder kann man irgendwas supplementieren?
Ja, das klingt jetzt so schön einfach, ne? Das kann man jetzt so einfach einnehmen, dass man so ein bisschen fatigue-resistant, also ermüdungsresistenter wird. Die Lösung ist, glaube ich, einfach. Nee, auf keinen Fall auch in Massen. Da müssen wir mal. Ich schaue mal rein. Jetzt haust du natürlich jetzt so ein Thema raus. Ich komme mal echt rein, ob ich was finde für nächste Mal, wenn wir das Thema Gravel Racing nochmal mehr thematisieren. Aber ich glaube, es ist einfach das, was wir halt Ermüdungsresistenz nennen und einfach auch das im Training halt teilweise auch immer später zu üben. Also immer wieder wiederholte Antritte, wiederholte Sprints, wiederholte Efforts. Wir haben ja in unserer Datenbank auch Einheiten wie 5x30-30, ja, aber das dann halt in einer 4-Stunden-Einheit so alle, weiß nicht, 15 Minuten nochmal. Also immer so einen kleinen Block 30-30er und immer wieder, immer wieder. Oder halt erst 3x10x40-20 und dann in den letzten 2 Stunden von der Trainingseinheit, 1,5 Stunden von der Trainingseinheit bei einem 4-Stunden-Block nochmal Sweet Spot mit Over-Unders. 1 Minute, 4 Minuten, die du auch schon kennst, die du eigentlich ganz gerne machst, aber die halt wirklich ganz, ganz lange, dass du halt immer wieder lernst und trainierst, in diesem anaeroben Bereich unterwegs zu sein.
Ja, ja. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und ich glaube, was halt auch ein großes Thema ist beim Gravel Racing, das habe ich da auch gemerkt, bei beiden Rennen ist, du musst halt eine gute Athletik mitbringen, weil der untere Rücken ist für mich speziell bei Sahara Gravel der absolut limitierende Faktor gewesen, weil und wenn ich mir also auch Bilder angucke, wie ich da so teilweise so mein Rad reinstampfe, dann merke ich halt, diese Bewegungen sind halt auch nicht sauber gewesen auf einem gewissen Punkt. Wenn der untere Rücken nachgibt, die Stabilität und die Basis nicht gibt, dass du das aus den Beinen raustreten kannst, dann merkst du das, dann läuft der unrund und dann ermüdest du natürlich dann oder überlastest einzelne Muskelgruppen ganz stark. Und das ist halt so ein richtiger Krampf. Und das ist auch, was Peter Wackosch dann sagte, so, ja, wenn du, nee, das ist normal, wenn man ihn nach der Offseason das machen lassen würde, wird dir halt auch mit Rückenproblemen da sofort krachen gehen, aber das ist halt auch wichtig, glaube ich, für alle Leute, die Gravel-Rennen fahren wollen, bringt diese Grundathletik mit. Das ist halt nochmal eine Sache, die ist anders als Straßenradsport. Du hast weniger High-Torque-Phasen, wo du krass drückst, sondern das musst du da halt irgendwie mit der Rumpfmuskulatur abstützen können.
Ja, ist interessant, ne? Weil es ist das, was für die normalen Mountainbiker so normal eigentlich ist. Genau. So, und wir Radfahrer so, mein Rücken macht zu. Und jeder Mountainbiker, ja, du sitzt ja auch einfach dann irgendwann kacke auf dem Rad, so wie du es machst. Du machst kein Athletiktraining, kein Radfahrer muss eigentlich sonst vorher Athletiktraining. Genau, keiner muss Athletiktraining machen, um halt einfach Straßenrennen zu fahren. Wenn man mal jetzt Hard Facts hier spricht, da kannst du trotzdem auch schnell fahren ohne Athletik. Das beweisen auch viele. Und dann sitzt halt irgendwann auf dem Bock und dann fängst du nur an, so einen Hauruck-Tritt zu machen. Weißt du, so ein Wurzelwaldweg, rechts weg, steil bergauf und
musst dann komplett gebremst du da vor dich und dann torkst du da so richtig schön rein mit richtig viel Drehmoment. Und dann denkst du dir halt nach zweiter, dritten so, oh. Und das ist halt jeder Mountainbiker ist es halt gewohnt. So, die kommen halt auch an den Gravel-Sport rein und sagen so, ja, logisch. Hans Becken, liebe Grüße, ist da auch mit so einer 64er-Kadenz 300 Watt für eine Stunde gefahren. Und das können die halt.
Ja, das ist schon wild. Und du High-Cadence, 165er Crit-Corner-Efficiency-Dude, so, was willst du auch machen?
Genau, und dann komme ich irgendwie so Sand rein und denke so, ich drehe jetzt hier einfach ganz schnell, dann komme ich gar nicht mehr vom Fleck. Also du bist halt, das, was ich halt versuche, auf der Straße zu vermeiden, kann ich da nicht vermeiden. Wegen des Untergrunds und wegen des Terrains. So ist und das ist halt einfach, das ist sehr spürbar, muss man sagen.
Ich hatte das noch in Erinnerung, hier die deutsche Meisterschaft in Dauern, die Strecke war ja auch so brutal. Dann hast du halt irgendwann, es war ja 6 Stunden Rennen und irgendwann war ich einfach auch todesgrau und dann konnte ich es auch gar nicht mehr im Core stabilisieren, weder im Bauch noch im Rücken. Fährst du um die Kurve, du weißt halt, jetzt kommt diese steile Wand, weil du bist ja vorhin schon hochgefahren und dann fängst du an, ich kann es irgendwie nicht mehr halten, ich muss meine Muskulatur anders benutzen und dann fahre ich dann, wie ich das immer fahre, dann im Wiegetritt, was dafür sorgt, dass du nur noch hinten durchdrehst. Weißt du, also einen kleinen Gang, den du noch drehst, im Wiegetritt, hast also quasi nur Push-Phase betont und hast dann auch gar keinen Grip mehr. Und dann rutscht du, kennst du den Moment, wenn du im Wiegetritt fährst, draufdrückst, rutscht hinten durch und dann, aber im Körper hast du es nicht stabilisiert, weil du es nicht mehr halten kannst, dann fällst du so ein bisschen in den Lenker hinein und dann fällst du wieder zurück auf den Sattel. Das ist so deprimierend.
Das ist wirklich schon so das Endstadium der Grauheit und sowas. Das hilft dann bestimmt nicht mehr.
Nee. Okay, also Santa Wolf war für dich ein voller Erfolg. Wie war der zweite Tag denn?
Also es war zusammengefasst, war es ein voller Erfolg. Der zweite Tag war.
Ach so.
Nee, der zweite Tag war ganz gut, weil da sind alle gleichzeitig gestartet. Und vorher war zwischen Pro und Open Man war eine Lücke von 2 Minuten. Ich bin mit Ministry da gewesen, bin, nachdem ich dann da gedroppt wurde, am ersten Tag habe ich angehalten, gewartet auf Robert. und Sebi Kienle, die auch mitgefahren sind. Und dann sind wir zu dritt weitergefahren. Ja. Am nächsten Tag sind nur noch Robert und ich gefahren. Ich bin dann mit Robert sozusagen im Open-Man-Block gestartet. Also die beiden sind auch am Tag vor im Open-Block gewesen. Deswegen hatte ich den Vorsprung. Und dann ist es aber so gewesen, dass es eigentlich blöd war, in dem hinteren Teil zu stehen, weil es wurden alle gleichzeitig gestartet. Also es ging nicht sofort berghoch. Das heißt, da ist dann halt durch diese Open-Kategorie halt alles schon auseinandergerissen. Man ist so von Gruppe zu Gruppe gesprungen. Aber es war ganz witzig und ich will jetzt nicht behaupten, dass ich da irgendwie ein anderes Ergebnis hätte erzielen können. Der Anfang war ein bisschen leichter, dann kam es eine flache Passage und dann ging es halt eh da in den Elsangels-Gebirgszug rein, über so einen Single Trail und dann so ekelhafte 15% Rampen. So, du kennst das ja. Dieses typische 15%. Dann 0% für so oder 1% für so 4 Meter, wo du dich kurz erholst, dann sprintest du wieder los und mit Schwung in die nächste Rampe und so machst du das immer wieder. Und du hängst dann da und denkst dir irgendwann, oh Gott. Und dann hatte ich gegen Mitte der Etappe leider einen Platten, den ich noch so halb geplackt bekommen habe. Der hat dann erst nicht gehalten, dann doch gehalten und sind wir mit dem Rad zurückgefahren. Aber ich hatte 2x4
These,
Stunden.
Das hat noch, These bei mir, es hat noch nie funktioniert, das Ding. Ganz das ehrlich, Platten. So hat das richtig geil funktioniert. Ja,
ja ich hatte das sauber. Ich hatte da so ein Problem, dass da eine Stolle ausgerissen ist. Und das hatte ich tatsächlich bei dem Reifenmodell schon mal häufiger. Das ist, glaube ich, der Schwachpunkt da. Und aber ich habe da solide trainiert. Dann bin ich eine Woche krank geworden. Bin nach Marokko geflogen.
Okay, ganz kurz, warte. Einmal kurz, sag mal kurz, grobe Verständnisfrage. Einfach Hard Facts. Was war es denn jetzt in den Platzierungen? Was ist man dann, wenn man so mit...
Also der zweite Tag bin ich ja DNF gewesen dann. Und am ersten Tag, da habe ich halt angehalten, habe gewartet, haben dreimal zum Pinkeln angehalten. Wir sind so eine Art, hey, wir fahren die ganze Zeit so ein bisschen mit Zug, aber keiner fährt so richtig.
Eine Gravel-RTF.
Ja, eine Gravel-RTF. Und am nächsten Tag haben wir das genauso gemacht bis zu meinen Platten. Das war auch so. Ich weiß noch, dass am zweiten Tag sind wir Elsangels hochgefahren und wir waren da mit David Miller in der Gruppe und an dem konnte ich mich im Ergebnis orientieren. Das wäre dann, keine Ahnung, 120. geworden. Der ist halt auf der Abfahrt abgefallen. Ja. Also deswegen kann ich ungefähr zuordnen, in welchem Gruppengebiet ich war. Und das war ist dann 120. oder sowas da. Also da sind sehr viele Leute noch vor dir.
Ganz kurz, aber wie cool einfach mit David Miller.
Ja, der sitzt auch immer noch auf dem Rad. Das war so ein feiner Tritt. Ich habe den Typen vor mir gesehen und dachte mir so, sieht elegant aus. Und dann habe ich so gesehen.
Das ist ja hier 2003, David Miller.
Factor Bike. Chapter 3 Klamotten.
Na klar.
Dann dachte ich, habe ich mir den mal genauer angeguckt. Aber er hat auch irgendwie nichts gesagt und ist einfach dann nur so rumgepittelt vor sich. Der war, glaube ich, auch ein bisschen mit sich selbst beschäftigt bei diesem ekligen Anstieg. Aber ja, also das ist, wenn man da jetzt stand, ich glaube, wenn man die Chronologie der Tracker Santaval Classmark Events bei mir sieht, 100er Rennen, 23 Vierter, letztes Jahr 24 Hunderter Rennen, was waren wir da? 24, 25, 26 in der Kante, aber auch schon mit ordentlich Rückstand. Und wenn wir jetzt dieses Jahr das 100er wieder fahren würden, dann wären wir wahrscheinlich 40., 50., 80., je nachdem, wie es geht. Das Gute ist einfach nur, dass die wirklich Guten, das ist ja bei Santaval alles eine Distanz, wenn die wirklich Guten fahren, halt dann die lange Runde.
Stimmt. Na, so muss
Bei Tracker.
Aber die nicht so guten, die fahren die noch längere Runde.
Genau. Die gehen dann das ganz, ganz lange Ding an, um sich dazu
auszutun. Die denken sich so, 100 war schon hart 2024, dann machen wir doch die 360 jetzt diesmal.
Ganz schlau, ne? Aber das Gravel-Ding, dieses Niveau steigt immer krasser an. Ja. Ich leite mal weiter zu dem Sahara Gravel, weil das ein krasses Erlebnis war. Ich glaube, die Leute, die es bei Social Media verfolgt haben, die Bilder sehen extrem gut aus. Die Reels sind sehr cool gemacht. Insgesamt eine sehr, sehr coole Veranstaltung. Ist an einigen Stellen halt ein bisschen basic, weil du halt auch in der Sahara-Wüste in Marokko unterwegs bist. Und schläfst halt die letzten 2 Tage in so einem Zelt, was auch cool ist. Hast jetzt da eigentlich nichts wirklich. Du hast auch keinen Handyempfang gehabt an 2 Tagen so richtig oder keinen Internetempfang hast du schon. Also mega geil. Du siehst richtig viel vom Land. Rennen fahren war dieses Jahr, es war ja schon so ein bisschen die Frage für die meisten, glaube ich, wie viele Rennen wird da gefahren? Startliste war 130 Leute oder 140 Leute. aber dann halt auch mit so Leuten wie Peter Wakoc, Thomas de Gent.
Der macht doch alles, ne?
Wer denn?
Peter Wakoc.
Der ist glaube ich, der hat immer einen guten, großen Rennkalender. Thomas de Gent war da, dann Daniel Oss, so noch so ein paar andere Leute, die ja bei den Gravel-Rennen vorne reinfahren. Payson McPherson, Mac ja. Elvis, Red Bull-Athlet aus den USA, hat den Adventure Stash Podcast. Und dann noch ein Typ von SWAT Club oder zwei von SWAT Club, einer der Matteo Fontana, hat auch zwei Etappen gewonnen. Ich bin nach der Erkältung einfach die ersten zwei Tage da so easy, ein bisschen Auge auf den Puls gehabt. War super cool, weil dann konnte ich mir auch mal angucken, was da so passiert rumherum und wie das, also wie die Landschaften da ausschauen. Und wenn du halt Rennen fährst, da kriegst du davon tatsächlich nicht viel mit. Da guckst du halt die ganze Zeit auf deinen Vordermann und bist mit was anderem beschäftigt. Deswegen ist es sogar ein bisschen schade, wenn man da richtig Rennen fährt. Zweite Etappe war halt über das Atlasgebirge, ging hoch auf 2100 Meter.
Und?
Schon hart. Aber ja, es ging. Dritte Etappe bin ich dann Rennen gefahren. Hab gedacht, so, okay, jetzt versuche ich mal mitzufahren. Ging es halt direkt nach 3 Kilometern wieder berghoch für so ungefähr 4-5 Minuten. Da hat sich dann so die Spreu vom Weizen getrennt. Das Lustige war bei dem Rennen, dass es wirklich sogar so 12 Leute, die einen Limo hatten. Oh, also ich war nicht dabei. Aber es waren immer die gleichen 12, die, sobald einmal ein bisschen aufs Gas gedrückt wurde, waren diese 12 Leute weg und dahinter wurde halt irgendwie so Rennen gefahren. Ich war auf der Etappe dann in der Gruppe auf Platz 14, 15, 16, 17, in so einer Vierergruppe. Ja. Der Tag war schon hart, der limitierende Faktor waren ganz eindeutig der Rücken und die Hände, weil ich bin zu viel Luftdruck gefahren und durch das, da ist viel Washboard auch gewesen oder viel Gerüttel und ich habe halt an beiden Händen richtig krasse Blasen bekommen und das ist dann irgendwie unangenehm. Das hört dann, finde ich, auf so einer Etappe wieder auf irgendwann. Das tut am Anfang mega weh, dann tut es gar nicht mehr weh, weil der Körper wahrscheinlich da sagt, das ignorieren wir jetzt, die Nervenzellen, die schicken eh die ganze Zeit nur Schmerz.
Die Nerven, ja.
Die Nerven, genau. Und aber das war auf jeden Fall der Teil, der krass limitiert und dann durch den Sand, den hohen Tor, boah. Aber man war schon froh, wenn die Etappen rum sind, ne? Aber es war trotzdem sehr, sehr geil.
Ja, das glaube ich auch. Aber ich finde es sehr interessant, weil es ist so, diese Beanspruchung, die es bei den Gravel-Rennen halt gibt, das ist, die Leute denken halt immer noch, teilweise ist es so entscheidend, halt eine hohe Schwelle hier zu haben, da nochmal 10 Watt Verbesserung. Und dann teilweise siehst du dich in Situationen bei einem Rennen und denkst halt einfach, okay, ich habe so viele andere Aufgaben noch hier, die ich eigentlich bewältigen müsste. Ja. Das ist nicht der Limitator.
Das ist das Krasse, das ist mir aufgefallen. Wir hatten auch teilweise so Asphaltstücke da drin, die so 10, 12 Kilometer lang waren. Oder sogar 20 auf der einen Etappe. Und ich kam von dem Sandbereich auf den Asphaltbereich und konnte richtig draufdrücken, weil das Gerüttel weg war. Plus, wenn ich irgendwie Druck drauf hatte, hat das meinen Rücken so ein bisschen entlastet. Und es hat kaputt die Schläge nicht mehr. Also die Beine waren noch richtig gut, aber ich konnte das nicht aufs Pedal bringen, weil der Rücken zu schwach war, um das so zu stabilisieren. Und was ich auch gemerkt habe, so wenn du ein freies Vorderrad hast, auch im Gravel-Bereich, das hilft so krass, weil du einfach nicht immer wieder der wieder ausgepeitschte an letzter Stelle, alle weichen auf einmal aus und du bretterst da in irgendwas rein, musst da wieder antreten. Du bist hinten immer so, ich hast den meisten Windschatten, aber jede Scheiße kriegst du ab. Da fährt irgendjemand in den Sand rein, du bist der Letzte, der fährt, die kommen so einigermaßen durch und der Typ vor dir klickt so halb aus, kommt dann durch und du bist der Depp, der da umfällt.
Ja. Ich hatte das beim Trucker in meiner Gruppe, dann bin ich aber, muss ich zugeben, als zweite Position vorne rein und meine Linie war irgendwie, ich bin irgendwie irgendwo reingestecken geblieben in so einem Matsch. Ja. Und dann es hätte auch geklappt, aber der Typ hinter mir ist in mich reingefahren und hat dafür gesorgt, dass ich dann richtig verkeilte. Und da waren diese 10er-Gruppe, 12er-Gruppe, ey, alle an mir vorbei, ich war das letzte Arschloch in dem Moment. Und so kann man es genauso, so fühlt man sich auch. Alle schießen an dir vorbei, kommen irgendwie durch und du klebst da immer noch und bist einfach auch im Weg. Du bist dann auf einmal, dann bist du natürlich der Störfaktor und zu Recht sind dann irgendwie so ein bisschen angenervt, dass du da in der Ecke stehst, aber du hast so, ey, ich war eigentlich ganz gut unterwegs. Ja. So von 2 auf 12 mit 100 Meter Rückstand in weniger als 4 Metern.
Musst du wieder zufahren. Und denkst du, oh nee. Ja. Das Krasse, was ich auch gemerkt habe, ist, wenn ich mal kurz schieben musste, auch danach hatte ich wieder Druck. Weil dann habe ich den Rücken gerade gemacht, ich habe die Anspannung so ein bisschen rausnehmen können. Schieben war nicht deutlich langsamer als fahren manchmal in dem Sand. Und dann springst du wieder drauf und denkst mir so, oh ja, jetzt kurz. Dann hast du so für 30 Sekunden wieder Druck und dann denkst wieder so, oh Gott.
Ich habe heute auch kurz überlegt, ob ich das, ob ich noch was S-Gray mache dieses Jahr. Das, der Fun Gravel Triathlon. Nein, weil ich heute war auch wieder ein, heute war es, war letzter Trainingstag hier im Science Camp, reden wir morgen mal im Detail drüber. Aber Wetter war, sah jetzt nicht so geil aus und war wirklich sehr unbeständig und halt stand heute Morgen Wasser auf den Straßen. Und dann haben wir gesagt, gut, wir fahren nicht mit den Gruppen raus, wir können es schlecht kalkulieren. Jeder macht es ein bisschen gerade, wie er mag und ich musste dann ein bisschen eher schon mal los und war laufen. So, und dann bin ich so ein bisschen trailmäßig gelaufen. Und haben ja schon mal über das Thema gesprochen, es macht ja heftig Bock einfach, ein bisschen Trail zu laufen. Und irgendwann hatte ich so einen Rhythmus drin und ich fand es irgendwie sehr angenehm. Klar, es ging auch voll auf den Rücken, ich merke es auch jetzt noch ganz gut. Aber ich merkte auch irgendwie, wie ich es mochte, bergauf im Trail zu laufen mit so einer geöffneteren Hüfte. Weißt du, was ich meine? Also trotzdem so, physiologisch ja. Quasi das, ne, mich so ein bisschen mehr ans Limit zu bringen, gar nicht so schnell zu sein. Ich muss es gar nicht, der Limitator war auch nicht der Impact auf die Strukturen, wie sonst beim Straßenlauf, dass du halt irgendwann halt so ein, kann man bei einer Vierer-Pace so einen übertriebenen Impact halten musst, sondern ja. Bergauf hast du ja richtig was zu tun, aber gleichzeitig hast du immer diese offene Hüfte irgendwie an dem Moment und konnte halt dann hochpacen und dachte mir so, irgendwie macht das schon Bock, vor allem wenn du da so ein bisschen mal darauf konzentrierst und so ein Auge dafür findest, welcher Stein wie okay ist. Ich hatte das absolut falscheste Schuhwerk dafür, weil die Straßenlaufschuhe, da geht gar nicht. Aber hat schon ein bisschen Bock gemacht. Wer weiß, vielleicht probiere ich nochmal was aus.
Ich habe jetzt Carbon-Schuhe. Das Laufen.
Geil. So, Straßencarbon-Schuhe.
Straßencarbon-Schuhe, also, so rote ja. Essen, die, ich weiß nicht, von Salomon. Richtig geil.
Ja.
Also, ich bin damit jetzt einmal gelaufen. Ja, ich bin damit einmal gelaufen. Es war im Dunkeln. Du merkst schon, dass es ein bisschen schneller ist.
Science, ist auch der Running-Podcast.
Ja. Es reicht auch wieder mit dem Laufthemen. ja. Wir waren bei den Gravel-Sachen, waren wir da durch. Die Sachen,
nee,
die wir.
Ja, schon, aber ein Thema bitte mal dich nicht ganz rauslassen, und zwar möchte ich deine Meinung dazu hören. Du hattest vorhin gesagt, die Waschbrettstraßen oder Washboard-Phasen, auch so die typisch, ich sag mal, die härtesten Phasen beim The Rift-Rennen in Island, dass du halt auch kilometerweise bei diese Wackelbretter da fahren oder ausgewaschene Straßen fahren musst oder Wege. Für Leute, die jetzt nicht ganz wissen, was gemeint ist, du hast halt wie so ein Schotteruntergrund oder ein Kiesuntergrund, und dadurch, dass halt Wasser da durchläuft, hast du immer so Rillen da drin. Und das sorgt dafür, dass du halt heftigste Vibrationen halt hast, weil das kann das Bike nicht richtig ausgleichen und du kannst mit dem Körper nicht ausgleichen. Wie war das da?
Weil ich hab ja letztens, scheiße war das.
Ja, gut, weil ich hatte letztens ein Video darüber gemacht, weil ich wollte mal deine Meinung dazu hören.
Aber auch selber schuld, das wollte ich auch noch sagen. Ich bin mit zu viel Luftdruck gefahren.
8 Bar oder?
Nee.
7,5?
Ich habe 45er Reifen waren empfohlen für das Rennen, habe 45er drauf gemacht, habe gemerkt, dass mein Hinterrad, ja, stimmt, Lennart, es gab ja einen Grund, dass du keine 45er Reifen hinten gefahren bist, weil bei dem kleinen Rahmen die Stollen reiben so ganz minimal oder kommen sehr nah an das DI2-Kabel des Umwerfers. Und dann habe ich gedacht, das kann ich jetzt nicht riskieren, dass mir der Umwerfer das Kabel rausgefetzt wird. Habe dann hinten wieder einen 40er reingemacht. Auf jeden Fall bin ich auch, was Luftdruck auf der Straße, kenne ich mich sehr gut aus. Offroad habe ich leider gar keinen Plan und habe mich auch einfach noch nicht damit beschäftigt. Dann habe ich halt...
Hast einfach mal voll gemacht.
Nee, ich bin 2,2 oder sowas gefahren. Aber die Empfehlung war sogar...
Nee, keine Ahnung.
Die Empfehlung, ja genau, also die Empfehlung war dann... sogar tatsächlich runterzugehen Richtung 1,6, 1,7. Und auf der Etappe, wo ich Rennen gefahren bin, so richtig, war ich halt irgendwann so im Arsch von diesen Stößen. Das ist ja eine zweite Feedzone. Wir haben halt gesagt, okay, Feedzones halten wir 30 Sekunden alle an. Weil die Empfehlung vom Veranstalter war, bitte fahrt nicht einfach durch und geht ohne Wasser wieder in die Wüste. Auf jeden Fall 30 Sekunden anhalten.
Du musst die Leute ja wirklich vor sich selbst schützen. Ne? Du musst dir wirklich sagen, Leute, es nennt sich Sahara Gravel.
Ja.
Kein Rennen kann so wichtig sein, dass du der Meinung bist, in der Sahara an einer Flüssigkeits-Feed-Zone vorbeizuknattern.
Genau, also das ist nicht gefährlich da, sag ich mal. Also das ist gut organisiert und alles, aber trotzdem merkst du an einigen Stellen so, Alter, ich bin hier einfach in der Wüste. Und ich knalle hier so mit Anschlag auf einem Gravelrad in der Sonne durch die Gegend. So richtig dämlich manchmal. Aber ja, deswegen hält man besser an, macht seine Flasche nochmal voll. Und ich bin aber angehalten und sofort versucht, Luft rauszulassen. Vorne Luft raus, dachte so, fuck, raus, raus. Drehe es wieder zu. Meine Gruppe, auch geil. die fahren da 60 Kilometer mit mir. Wir fahren zu viert und da lassen die mich einfach eiskalt zurück, die drei Italiener. Dann sind die alle wieder losgefahren und ich hatte nur vorne Luft rausgelassen. Und der Vize soll mir eine Flasche geben, sagt so, hier Wasser. Und dann waren die aber noch damit beschäftigt, da Wasser reinzukippen. Ich dachte so, ey, gib mir die Flasche jetzt. Und die sind einfach weggefahren. Dann bin ich los. Und dann kam halt 20 Kilometer Asphalt. Und der Reifen fühlte sich relativ weich an. Ich dachte so, ich habe viel zu viel rausgelassen. Und dann dachte ich mir so, sag mal, fahren wir jetzt auf Asphalt fertig? Dann bin ich ja der größte Idiot, der nach dem Washboard die Luft rauslässt und dann im Asphalt weniger Luftdruck fährt. Ich bin auf jeden Fall wieder rangefahren. Da habe ich dann wirklich gemerkt, die Beine sind auch gut. Mhm. Aber immer noch, ich hatte immer noch zu viel Luftdruck. Also ich hatte immer noch so 2,19, als ich dann ankam. Aber es hat sich schon ganz anders angefühlt. Also diese 0,2, 0,3 runterzugehen. Und auch noch eine interessante Sache, hat mir auch der gute Peter Wakoc erzählt. Er sagte, ja, er hat es mal getestet, wenn er sich dann morgens für so eine Etappe vorbereitet und es sind 10 Grad, er macht da 2 Bar rein. Sobald du in der Sonne bist, hast du 2,2, 2,3 Bar drin. Mhm. Und der hat extra noch so einen Tire-Checker gehabt und hat dann am Start, kurz vor Start, hat er das mal gemessen und dann nochmal angepasst, damit er den richtigen Luftdruck hat. Ja, also.
Gravel-Events sind das erste Mal, dass ich auch diesen Tire-Tracker da, ich habe ihn in gerade Sichtweite sogar liegen, zum ersten Mal auch wirklich genutzt hatte, weil du kannst da schlecht nach Gefühl arbeiten. Wir reden halt wirklich davon, dass du 0,1, 0,2 merkst du halt schon.
Genau, und wie willst du das da auch reinpumpen? Du bist dann so und machst so, so einen halben Millimeter bei der Pumpe und denkst so, okay, und wie war das jetzt 0,1 mehr?
Und die Nadel, die sowieso nicht bei 0 immer steht, sondern weil die schon komplett verschoben ist, weil der SKS-Rennkompressor da schon eigentlich seit 10 Jahren seinen Dienst leistet. So.
Und die nicht darauf ausgelegt sind, dass man so in dem Bereich arbeitet, weil sie sich gedacht haben, früher haben wir von 8 und 12 Bar gesprochen, da sollen die sich mal bei 0,1 Bar nicht so anstellen. So viel.
Ja,
das ist auf jeden Fall krass. Und deswegen hat das Washboard auch krass reingeschlagen. Deswegen hatte ich auch so harte Blasen an den Fingern. Und aber da muss man mit einem breiten Reifen halt mit niedrigem Luftdruck arbeiten und dann ist das okay, aber es nervt halt teilweise schon. Ich will jetzt auch nicht sagen, oh, da hatte ich den Spaß meines Lebens immer wieder jeden Tag. Es macht mega Bock und es macht halt auch cool, ist auch cool, wenn man es geschafft hat. Das ist so typischer Type-2-Fun. Aber zwischendurch denkst du dir halt schon so, boah, Alter, wirklich, muss das sein.
Wenn es halt, wenn halt von der einen Kacke in die nächste halt reinfährst, wenn es halt einfach nicht auf, wenn sich, diese Asphalt-Section ist ja auch was für den Kopf wahrscheinlich. Zwischendurch mal so, ach Gott, es geht auch mal vorwärts.
Ja,
so,
und was weiß da passiert auf der Asphalt-Section? Du hast Anschlag gegen Wind gehabt für 30 Kilometer. Das war auch so richtig wie so Füße gegen Wind, so nur ins Gesicht. So Vollgas. Das war echt. Und das Ding war auch auf der Etappe vorher über dieses Atlasgebirge. Du fährst halt den ganzen Tag nur hoch. Dann denkst du, oh, ich bin oben, geil, fahre ich jetzt eine Abfahrt. Abfahrt halt alles voller Sand und Steine. Und die Abfahrt mit den Händen voller Blasen, da kriegst du den Lenker auch nicht so richtig. Dann war das Abfahren war viel schlimmer als das Berghochfahren am Ende. Mhm. Ja. Oh, weil der Rücken und du spannst halt alles an und ich, boah, Katastrophe.
Wann wird es denn eigentlich ruhiger im Gravel-Rennen? Ja, wenn du im Finish bist.
Ja, genau, das ist tatsächlich. Und du kannst, egal ob du jetzt Anschlag schnell fährst oder du fährst nur 200, 220 Watt, es ist immer ein bisschen anstrengend. Ich glaube, so richtig. Und ich habe die Leute haben meinen größten Respekt, die da halt dann irgendwie nochmal 2 Stunden länger gebraucht haben und irgendwie 30 Kilo mehr wiegen als ich. Krass, wie die das machen.
Ja, ja, voll. Und aber dazu zwei Punkte. Nummer eins. Das bedeutet auch, wenn du kompetitiv unterwegs sein möchtest, wie zum Beispiel die Qualifikation zur WM, das ist wie damals der Satz bei Roubaix, egal was ist, die Profis immer weiterfahren. So, das nicht zu früh aufhören. Das ist bei, ich finde, das kannst du im Gravel-Rennen wirklich mitnehmen. Diesen Satz wirklich, wenn du gerade jetzt wie nicht gerade in der Situation bist, dass du nicht mehr weiterfahren solltest, aber wenn du nur müde bist oder vom Kopf her müde bist, immer weiterfahren. Es gibt so viele, denen geht es gerade genauso schlecht oder noch schlechter und die cracken dann irgendwann. Ja. Und in der letzten 1,5 Stunden, wenn du gutes Bein hast, dann holst du noch so viele Leute ein, weil da werden alle echt langsam wie, die kippen alle reihenweise um. Hatte ich erzählt bei Aachen letztes Jahr, wie einfach jede Runde die Durchschnittsgeschwindigkeit um 2,5 km/h langsamer wurde. Ja. Bei allen, auch bei den Topfahrern, weil die alle losgehackt sind, als wäre das Ding halt nur 40 Kilometer lang und hinten raus kippen sie reihenweise um, vor allem wenn die Dinger 150 Kilometer lang sind.
Und vor allem, wenn du halt allein unterwegs bist, auf einigen Abschnitten bist du halt richtig im Arsch. Wir hatten so eine Situation auf der allerletzten Etappe, das war auch geil, wir haben da 30 Kilometer Asphalt gehabt in der Gruppe und dann die letzten 8 Kilometer, 6 Kilometer ging es halt wirklich nur richtig in den Sand rein. Und und dann war halt ein Anstieg drin, der war so 1 Kilometer lang auf Asphalt. Wir hatten eine 8-9 Fahrergruppe Männer, Frauen gemischt. Die drittplatzierte Frau war da mit drin und die hat keine einzige Führung gemacht auf dem ganzen Flachstück vorher. Und auf den letzten 500 Metern von diesem Anstieg attackiert die auf halt mal die Gruppe. Mit so einem Italiener in so einem gelben Trikot noch zusammen attackieren die, nachdem sie nie geführt haben, die Gruppe. Und ich gucke so Rick an und Tanja und gucke so Rick an und sage so, ey, ist das deren Ernst? Und dann sind wir natürlich, die waren so 50 Meter vor der Gruppe. Dann dachte ich mir so, es gehört einfach bestraft, nicht weil sie nicht geführt haben, aber diese Dummheit zu sagen, ich fahre jetzt alleine weiter und löse eine gut funktionierende Gruppe auf. Und ist doch egal, dann verliert man 30 Sekunden am Anstieg, aber man spart sich erstens Energie und zweitens ist man schneller, sobald man über den Anstieg drüber ist und aufs Flache kommt. Da haben wir halt oben so den Schwung geholt auf der Abfahrt, sind zwei, drei Ablösungen gefahren und sind halt so mit 10, 15 km/h schneller an die vorbeigeknallt. Dachten so, ja, sehen die mal, auf einmal geht's rechts rein in die Wüste. Ich sehe das gerade noch so, bieg Anschlag rechts ab, knall über so einen Stein, knallt auch mega laut, Lenker rutscht ein bisschen durch nach vorne und die anderen beiden, Tanja und Rick, schießen einfach geradeaus weiter, sind falsch gefahren. Wir dachten, wir zeigen es mal richtig, wie witzig wir sind und am Ende hat das nur dazu geführt, dass sich der eine fast aufs Maul legt und die anderen beiden falsch fahren und dann waren wir wieder hinter denen.
Okay, stark. Also eigentlich wollt ihr Karma bestrafen.
Ja, genau.
Ja, ihr wolltet das Karma sein, wolltet das bestrafen, aber das Karma hat euch für diesen Move bestraft, anstatt einfach so wie ein Zen-Meister-Mönch zu sagen, komm, ich bin dieser Sache erheben, ne? Wir stehen da drüber, nein.
Ich habe mich ja nicht mal aufgeregt, dass sie nicht gefühlt haben, ist alles cool. Aber ich habe einfach das physikalische Unverständnis aufgeregt. Das habe ich einfach wütend gemacht, weil ich dachte so, und, Mensch, denk doch einfach mal mit.
Ja, das verstehe ich. Also das hatte ich, glaube ich, als ich hier Riderman letztes Jahr gefahren bin, war auch, ja, wir waren ja eh schon Gruppetto und dann hast du halt eine 12-Mann-Gruppe, die einigermaßen gerade funktioniert, dann geht es in den Anstieg und zwei denken so, jetzt sind die 5 Watt pro Kilo angebracht.
Genau.
Leute!
Jetzt all out. Hinten fliegen zwei raus, vorne zwei, fahren zwei raus und du bist so mit so zwei der anderen, wo du denkst so, hä? Und am Ende fahren alle langsamer. Echt? Alle verlieren durch sowas.
Ja, jedes Mal. Alle verlieren dadurch. Das kann man immer zusammenhalten. Okay, stark.
Straßenradsport, da kennen wir uns wenigstens aus.
Ja, dann schieß mal los. Also, womit fangen wir an? Wir fangen an mit Omloped Newsblatt, oder?
Omloped Newsblatt Opening Weekend. Ja, Männer- oder Frauenrennen?
Wir, komm, machen wir Frauen, wird es ein bisschen witziger. Wir machen mal Männerrennen.
Ja, Männerrennen, weil ich fand beide Rennen scheiße.
Ja,
gut. Also Männerrennen fand ich auch nicht so sonderlich entertaining, weil gefühlt ist das Rennen sicherlich auch aufgrund der Wetterbedingungen, weil weniger Wind herrscht und sowas, ist es sehr passiv gefahren worden oder ist es halt einfach nicht auseinandergeflogen, sodass da einfach so ein Riesenfeld am Ende in die Mühe reinfährt und in den Bossberg und dann war es ein bisschen Gespringe, es war ganz geil, aber dann war der Solo vorne raus, Küng,
genau.
Aber es war halt da hinten läuft es halt wieder zusammen und die Gruppe ist viel zu groß, plus irgendwie haben alle jetzt mittlerweile ihren Sprinter dabei für so ein Rennen und dann ist das halt einfach wie
Wahnsinn,
so ein...
Wahnsinn, ne? Was ist so das eine eigentlich? Haben wir, wieso haben wir so viele... Wieso haben wir denn so viele tempofeste Sprinter? Was soll denn die Kacke?
Keine Ahnung. Aber es ist halt im Prinzip wie so eine Etappe der Belgien-Rundfahrt, die halt über so ein paar Koppelt-Anstiege führt und am Ende gibt es die Massensprint und dann denkst du so, toll, ist doch Opening Weekend.
Da fehlt eigentlich nur so das Banner Proximus überall.
Proximus, Golden Kilometer. Dann sprintest du so für 3x3 Sekunden. Das wäre das doch gewesen. Ja. Und dann gibt es halt den Massensprint, den Seren Vergesgold gewinnt. Ich weiß gar nicht mal, wer Zweiter, Dritter geworden ist. Zweiter Philipsen.
Ja, Paul Manier, Dritter
Paul Philipsen. Manier.
Paul Manier, der sich so zwischen Feiern und Aufregen irgendwie beides, ne? Das war, also... So aufregend es knapp war, aber feiern, dass er irgendwie Zweiter war, weil einfach Omloop jetzt Newsblatt, das ist schon, schon stark, auf jeden Fall.
Außer nicht viel zu sagen, aber geil für Uno X. Coolen Sieger mit Seren Vergesgold ist natürlich auch eine krasse Sache, Omloop zu gewinnen.
Voll.
Ja, aber mehr kann ich jetzt nicht sagen.
Kann man ganz kurz festhalten, dass Uno X einfach richtig gute letzte anderthalb Wochen hatten? So.
Mhm.
Habe ich dir schon ein bisschen erzählt hier mit Gran Camino. Einfach 3 Etappensiege von Magnus Kort, dann zwischenzeitlich.
Ja, da muss man aber auch sagen, ich habe nur den Sprint am letzten Tag gesehen. Da hat es mich gewundert, dass er nicht eine Lücke bekommen hat und eine Sekunde irgendwie.
Ja,
der
eine
ist Sekunde. Ja so, dann dachte ich mir aber auch, wer sind die Dudes, die da um Platz 2 und 3 sprinten?
Ja. Ja, okay, verstehe ich voll. Auch genauso waren die ersten Sprints auch, aber der hat irgendwie so diese Magnus-Kord-langen Sprints, die hat er aber in der Woche richtig gut drauf.
Ja, das war ein krasser Rennfahrer.
Das war stark. Dann hat irgendwie auch heute nochmal Mi Bjørndal Ottestad gegen Elefant Dijk eine Etappe gewonnen bei der Extrema Bura Feminina. Mir ist nur aufgefallen, einfach.
Aber hast du den Sprint gesehen?
Nee, leider nicht. Ich konnte es nicht gucken, weil
Ellen van Dijk ist auch im Prinzip den Sprint losgefahren bei 500 Metern to go und ist gerade so geschlagen worden.
Okay.
Ja. Aber Magnus Kort, muss ich sagen, ist auch ein krasser Fahrer. Der hat seit 2015, glaube ich, oder 16 jedes Jahr ein Rennen gewonnen.
Ja, krass. Magnus Kort für Strade gut?
Oh, why not, würde ich sagen. Aber es ist wahrscheinlich ein Ticken zu schwer. Aber es ist einfach so ein Fahrer, der kann für mich extrem viel. Und ich habe mal gelesen, der hat so eine krasse Fatigue-Resistance. Der fährt auf 5 Minuten das gleiche.
Stimmt, hast du mal gesagt.
Nach 4, 5 Stunden wie halt frisch. Ja, und das siehst du auch bei so einer Vuelta-Etappe, die er gewinnt. Es war in dem Jahr, hat er 3 gewonnen. Die 2. Etappe, die er gewinnt, aus einer Ausreißergruppe am Ende so einen Berg hoch. Und alle anderen kacken halt mega ab. Und der fährt halt einfach da immer noch 5 Minuten Anschlag hoch und hält das Feld halt auf Abstand.
Ja, stark. Irre.
Das ist einfach eine krasse Maschine. Aber da ist er wirklich gesprintet. Ich habe es jetzt nicht im Kopf und ich will jetzt auch nicht irgendwie hier andere Leute fertig machen. Aber das waren so Cararujal-Sprinter. So, das muss man auch dazu sagen. Oder Equipo Kernfarmer hält dann da so einen Massensprint rein. Da weiß man ja schon genau, was Phase ist.
Ich weiß, was du meinst. Aber es ist halt, es klingt mal sehr despektierlich aus unserer Situation heraus, das zu sagen. Es waren so Cararujal-Sprinter.
Total. Jeder dieser Sportler, mit denen ich hier spreche, ist 100-mal besser als ich. Aber ich möchte einfach nur sagen, alle Leute haben ihre Sprinter woanders hingeschickt, außer Uno X. Die haben so einen Typ mitgenommen, der bergfest genug ist, um dann noch sprinten zu können. Und der war so einfach schnellster.
Ich wollte gerade sagen, weil wir gerade sagten, so ein bisschen das Level einordnen. Ich würde sogar behaupten, Etappe 4 wärst du in die Sprintsituation gekommen gegen Derek G. und Sergio Giovanni Jumil von Burgos. Ich glaube, du hättest auf jeden Fall gewonnen, das Ding.
Ja, wenn du mich da reindroppst und ich nur Laktat 0,5 habe, dann
ja. Genau.
Und auch dann würde ich sagen, sogar in dem Massensprint traue ich mir zu.
Ja.
Ja, ich sag's jetzt nicht, ich weiß nicht. Ja, doch, Top 10 fahre ich da. Behaupte ich mal.
Boah, Leute, hört ihr das gerade? Ansage. Das ist ein Szenario, Lennart, was man behauptet, in einem Massensprint reingedroppt, ohne,
mit 0,5er Laktat. Ohne Ermüdung, schon. Dann würde ich sagen, bei Gewicht und Größe und Power-Output über 15 Sekunden würde ich das behaupten, rein rechnerisch. Aber niemand kommt mit 0,5er Laktat und den dahin. Aber dann rein rechnerisch glaube ich schon, dass ich da schnell wäre.
Ja, aber Top 10. Nicht auf dem
jetzt
Papier.
Ich gucke jetzt gleich nach, wer da gesprintet
Power auf Papier. Nicht nur auf, aber ich meine, also bei ganz kurz, bei Gran Camino oder bei anderen Rennen?
Bei Gran Camino.
Okay, dann. Ich war gerade mit anderen.
Ich habe jetzt nicht von Omloop gesprochen.
Ja, so, ich dachte, du wärst so in so ein Omloop-Finale reingeschmissen worden. Okay.
Ja, da möchte ich auch gar nicht reingeschmissen werden. Da ist Mord und Totschlag. Aber so bei diesem Gran Camino-Ding, also gegen den Equipo Kernfarmer-Sprinter, wenn du da im Hinterrad bist, dann droppt er dich nicht, dann wirst du da Fünfter. Behaupte ich jetzt mal.
Ja, okay. Ja, ich sehe dich auch besser als Francisco Joel Peñola von Cararujal.
Genau. Wahrscheinlich ist der noch relativ schnell, aber Uno X hat eine gute Phase. Liegt es an unserem neuen Coach da, an dem Triathlon-Coach-Gott Alexander Bu? Weiß man
vielleicht,
nicht.
Vielleicht.
The Norwegian Method.
Vielleicht machen die jetzt auch alle Double Threshold, wer weiß, aber ich glaube es nicht. Im Radsport wird es so nicht in dem Maße so funktionieren, denke ich. Aber leider sind sehr wenig. Oder die guten Fahrer, Magnus Korn so, oder jetzt auch Varenskjold. Ja, auf jeden Fall haben die alle dabei Strava nichts mehr hoch. Das Einzige, der noch hochlädt, ist Alexander Christoph. Der hat immer viel Lit, paar Mal VZ Max und halt viele Sprints fährt er einfach. Mehr kann man auch nicht erkennen. Also ich habe Norwegian Method noch nicht bei Uno X irgendwie groß gesehen. Aber, immer wieder schon zitiert, die 2018er, 19er Studie mit Rondestad, Hit, Block-Periodisierung etc. Das war immer das Team Uno X damals. Also zumindest in der Häufigkeit, wenn es um die Fahrer ging, die schon mit einer 78er VHC Max im Mittel dann diese Studie gemacht hatten. Das war immer Uno X und man kann echt dazu sagen, dass dieses Team auch schon seit Jahren mit, sehr fortschrittlichen Methoden im Training wirklich große Sprünge macht. Also ist schon cool zu sehen.
Dann.
Okay, dann möchte ich deine Meinung jetzt hören.
Ja, Frauenrennen. Wir können ein paar sportliche Leiter entlassen, aus meiner Sicht. Ja. Ich muss zugeben, ich habe eingeschaltet 10 Kilometer vor der Mühe oder habe das erstmal in den Ticker geguckt und dachte mir so, was zur Hölle?
Es reicht ja schon. Ich glaube, ich hatte auch jetzt mal ein paar Mal, ich habe, glaube ich, im Stream jetzt nicht geguckt, aber ich hatte ein paar Zusammenfassungen von TNT jetzt mittlerweile mit wer auch immer jetzt mit dem britischen Eurosport-Kommentator, ist ja egal. Zumindest haben die bei, meinten die schon, als die Kameras drauf sind, irgendwie war ja schon 14 Minuten noch Rückstand. Also 14 Minuten war der Maximum. 14 Minuten, aber das waren halt 40 oder 50 to go. Ja. Was ist da bitte passiert?
Ja, da haben sich anscheinend irgendwie alle Leute angeguckt und gesagt, die anderen sollen fahren. Und ich glaube, im Nachgang hat Steelworks sportliche Leute gesagt, so, ja, es müssen ja aber auch mal einige Leute Verantwortung übernehmen und nicht immer nur wir sollen fahren. Ja, aber ehrlich gesagt, wenn du Lorena Wiebes am Start bringst, dann musst du auch davon ausgehen, dass dir nicht wirklich geholfen wird. Auf der anderen Seite muss man auch davon ausgehen, wenn man jetzt ein anderes Team ist, dass man auch von dem Team nicht erwarten kann, dass wir das hier alles machen. Und an einem gewissen Punkt muss man sich halt dann mal als sportlicher Leiter sagen, ja, weißt du was, wir haben gepokert, aber jetzt sind wir ungefähr 1 Minute, 2 Minuten drüber über dem, was man normalerweise easy einholen kann. Jetzt schicken wir mal eine Fahrerin hin.
Ja, irgendwas halt.
Und du hast,
wenn es ein Statement ist, keine Ahnung, aber das war ja auch dann, wenn du so konsequent sagst, ja, dann lassen wir das Ding halt auf 15 Minuten hier wachsen. Das ist doch,
dann fahren wir das Ding halt vor die Wand. Ja, okay.
Ja, genau.
Aber wir haben alle den ganzen Winter, haben die dafür trainiert und wollen halt so ein Rennen wie Omloop gewinnen. Und weißt du, es gibt klar, es gibt andere Fahrerinnen, die gewinnen noch viele andere Rennen, aber es gibt so ein paar Klassiker-Spezialistinnen, die jetzt sagen so, das ist eins von 5 wichtigen Rennen und dann lässt der sportliche Leiter oder diese ganze Konstellation lässt das halt so vor die Wand fahren, dass du halt am Ende diese Ausreißergruppe hast, die um den Sieg fährt. Und
so ein Quatsch.
So ein Quatsch, ja. Also da können die Fahrerinnen jetzt auch nicht unbedingt was für. Das ist halt einfach, aus meiner Sicht, müssen da sportliche Leiter den Kopf für hinhalten.
Ja, natürlich. Dann ging es ja nachher, wo die mir die Frage stellte, ob das auch so Politik quasi das ein bisschen im Fahrerfeld war. Nee, das ist dann, irgendwie meinte er so, ja, wenn wir schnell gefahren sind, war Lorena immer im Hinterrad. Ja, okay, es ist ja auch nicht der selektive Zeitpunkt im Rennen. Also nee. Du kannst ja nicht davon ausgehen, 100 vor Ziel, dass du deine Lorena Wiebes gerade abstellst, wenn du mal schneller fährst. Das ist ja völlig klar.
Auf der anderen Seite muss man auch sagen, letztendlich haben sie die abgestellt. Also sie haben alle von ST-Works abgestellt über die Mühe. Und dann fahren halt Vollering und Puk Pierce fahren halt dann zu zweit los. Ja.
Ja. 3,5 Minuten hinter den Siegerinnen.
Ja, also das war auf jeden Fall nicht so sonderlich geil, das Rennen.
Glaubst du so, als Fahrerin im Team denkst du auch irgendwann so, Leute, sollen wir jetzt, also was ist jetzt mal meine Aufgabe?
Ja, jetzt nichts sagen, aber 14 Minuten, wer soll das jetzt noch zubücken? Und da kommst du an so einen Punkt, irgendwann willst du auch gar nicht mehr das zufahren. So, nee, komm, lass uns weiter pokern, weil ich will die 14 Minuten jetzt nicht zubügeln müssen.
Irgendwann so kommt so ein Punkt, da ist es noch so, erst ist es so normal, dann wird es komisch, dann wird es irgendwann schon so, okay, jetzt wird es eine richtige Nummer. Und dann wird es auch unrealistisch.
Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr zu fahren.
So, fahren wir jetzt? Nö.
Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Also das jetzt ist für Männer und Frauen das Gleiche, ne? Dass das nicht hier falsch ankommt. Also das ist einfach, das war einfach bestimmt super weird in dem Feld und es war aus meiner Sicht einfach super schlecht von einigen sportlichen Leitern, die sich dachten, am allerersten Rennen der Saison, da statuieren wir ein Exempel hier.
Ja, das Ding ist halt, überleg mal, dann ist immer dieser Punkt, wo du genau weißt, ja, wenn ich jetzt fahren soll, kommen wir nirgendwo hin. Es bringt, also ich mach's wirklich für nichts. Es ist maximal, nicht für nichts, aber es ist der dritte Platz halt. Wir kriegen die jetzt vorher nicht mehr eingeholt. Wir fahren für nicht den Sieg.
Und dann bist du auch so der Leader oder die Leaderin und denkst dir so, ja, mein Team kann mich jetzt ungefähr bis auf 5 Minuten ranbringen, aber den Rest muss ich auch alleine zuschrumpfen.
Ja, stark. Ja, nee, das war super.
Ist ja super. Am ersten Tag Kürne, was ja eh immer schon das langweilige Rennen ist von den beiden. Und wenn dann aber wenigstens Wind ist, dann kannst du auf dieser schönen Geraden, bevor du links auf die Zielgerade abfährst, kannst du noch ein bisschen Windkante fahren. Aber auch das war leider einfach nur ein Massensprint.
Ja. Weiß nicht, kann man gar nicht viel drüber reden, weil ich meine, Philipsen wurde perfekt abgeliefert. So. Der hat ja wirklich das war ja sowas von dominant. Er sah aus, als hätte er die 0,5 Laktat, als er den Sprint begonnen hatte. Ja. Der hat noch richtig gute Beine, das war nicht nur reingerettet. Olaf Koy war jetzt auch so, du saß halt dahinter, nimm voll Fahrt auf, war auch, glaube ich, ganz gute Beine, aber wo sollte der noch vorbeifahren? Also,
ja, genau. Also wenn Philips das Ding perfekt timet, auch dann ist ein Koy nicht unbedingt schneller. Bei den beiden so geht es auch viel um das Timing dann, dass der eine den anderen zum Beispiel schlägt. Ich würde Philipsen sagen, ist ein Ticken schneller. Aber da hast du halt keine Chance. Wenn du Caden Groves auch als Anfahrer hast, ist das super. Irre. Der hat auch die gelbe Karte kassiert, dafür, dass er früh gejubelt hat.
Caden Groves. Ja, okay. Stark. Ja. Aber für mehr Speedbumps im Finale.
Ja, ist echt so.
Aber jedes auch da nochmal ganz kurz. Ich grätsch nochmal zurück. Irgendjemand, der diese Strecke da macht, guckt sich diese Zielgerade an und denkt sich so, ja, da wird schon gut gehen.
Der denkt sich wahrscheinlich so, aber der Bäcker Willi hat halt dafür gezahlt, dass wir die Ziellinie direkt vor seiner Haustür machen. Der ist ja Sponsor vom Event. Und was sollen wir machen? Schreib halt noch Achtung ins Roadbook rein.
Ja, genau. Es ist auch so unnötig. Ne? Also klar, kann man sagen, die Fahrer können es ja meistens bei hohen Geschwindigkeiten. Und es war auch eine blöde Situation, wie Ackermann in dem Moment nach rechts wegguckt irgendwie.
Aber du kannst auch sehen, dass Marijn Vandenberg geht auch das Vorderrad weg.
Ja, logisch. Also es ist ja einfach unnötig, an dem Punkt, wo die höchste Geschwindigkeit im ganzen Rennen im Vollsprint gefahren wird, zu glauben, dass das jetzt nichts ausmacht.
Ja, plus du legst das Ding da rein in einem Sprint, wo jeder dieser Sprinter wissen, oder zum Zeitpunkt, wo jeder dieser Sprinter weiß, wenn ich in diesem Sprint das Timing auch nur um eine Millisekunde verkacke, gewinne ich nicht mehr. Das heißt, der tritt halt in dieser Runterphase vom Speed runter, tritt er halt, weil er weiß, musst du machen, wenn du gewinnen willst und hoffst, dass es gut geht. Aber wenn du da nicht trittst, sondern rüber, runter und dann wieder erst antrittst, dann kannst du gleich den Sprit sein lassen.
Ich stell mir gerade eine Situation vor, weil ich bin ja nie in solchen Situationen halt wirklich Massensprint oder sonst was, aber ich stelle es mir gerade vor in Slow-Mo, wie du das halt siehst und weißt, du musst das jetzt machen und in dem Moment vielleicht auch dann merkst, dass du das Vollrad weggehe, die Kette abspringt, sonst was, du wusstest halt, du musstest es machen.
Ja.
Ah, ist das mies.
Die Aufgabe darf eigentlich keinem Sprinter gestellt werden. So können wir es zusammenfassen, dass er sich da so entscheiden muss.
Es ist ein Risiko, was du halt absolut vermeiden kannst, logisch. Es ist auch unnötig. Es muss nicht, es ändert das Rennen. Es ist kein besonderes Highlight. Speedbump im Finale.
Jetzt haben wir schon relativ viel gemeckert über Rennen. Waren alle scheiße. Auch Le Samyn, eigentlich ein geiles Rennen, ist nicht so richtig auseinandergeflogen. Hat mich auch genervt. Ich habe mich schon gefragt, ob sich irgendwie auch da, so wie ich das bei den Gravel-Rennen beschrieben habe, wo du dieses Kollektiv hast, das immer geschlossener wird, immer homogener, ob irgendwie diesen Winter halt auch nochmal einige Leute irgendwie einen Schritt gemacht haben und dieses Kollektiv noch homogener geworden ist. Oder ob anders gefahren wird oder die Windbedingungen oder Wetterbedingungen vielleicht anders sind.
Also, ich glaube, teilweise auch anders gefahren, wenn wir halt davon ausgehen, dass halt auf einmal ein Jasper Philipsen oder halt einfach auch richtig gute Sprinter bei beiden Klassikern vorne noch im Finale mit dabei sind und die Fahrer, die eigentlich auch vielleicht auf so frühere Greg Van Avermaets und sonst was, die vielleicht auch mal was versuchen könnten, die sind jetzt einfach als Edelhelfer in den Teams für die Sprinter angeheuert. So, und dann committet man sich halt, weil die Sprinter-Situation vielleicht dann die wahrscheinlich erfolgreichste sein kann. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das auch irgendwo die Renndynamik so weit verändert, dass du sagst, okay, lieber gehen wir jetzt auf einen guten Sprint, als das Ding halt Volley zu nehmen, wenn wir nicht sicher sind, dass wir es auseinanderfahren können.
Ja, genau. Es ist, du hast halt nicht mehr so wie früher, das klingt jetzt dumm, letztes Jahr hatten wir auch richtig geile Klassiker, davor hatten wir auch geile Klassiker, aber was halt zum Beispiel fehlt, so Quickstep hatte zwar Tombonen oftmals, aber der ist auch sehr aggressiv gefahren, aber die hatten halt nicht diesen Fallback zu, wir haben hier einen mega schnellen Typen. Wogegen, das heißt, die müssen auch aktiv fahren. Wenn Pogacar dabei ist, ist auch was anderes, weil Pogacar weiß halt auch, im Sprint packe ich das Ding nicht, ich muss es auseinanderfahren. Und so finde ich es interessant, wie Startlisten ein Rennen prägen. Es kann der gleiche Parcours sein, aber die Art und Weise, wie das Rennen gefahren wird, ist auch sehr abhängig von der Startliste. Und die kann sich obwohl das Rennen gleich ist, kann sich die Startliste ändern in manchen Jahren.
Und das ganze Rennen dann.
Genau, wenn du halt schon siehst, okay, das Schicken, nehmen wir an, du hast Startlisten, die werden früher veröffentlicht und einige Teams schreiben früher aus, wer wo fährt, dann passen sich andere Teams darauf an, weil du kannst ja schon antizipieren, wenn die einen Philipsen dabei haben mit schnellen Helfern oder starken Helfern, drückt das Rennen mehr Richtung Sprint. Dann brauchst du auch nicht dann brauchst du als Wismar halt auch nicht ohne Olaf Koy anrücken, du musst den schon fast mitnehmen.
Also, oder halt früh taktisch überlegen, ob man das Ding halt so auseinanderfährt. Man kann es ja versuchen, aber wenn du halt weißt, Jasper Philipsen, der jetzt gerade auch ganz gute Beine zu haben scheint, und das Team schließt halt die Lücken, Ja, dann ja. nimmst du ja selber auch alle Chancen. Das ist auch immer ein bisschen schade.
Bleiben wir bei langweiligen Rennen. Morgen ist Strade, heute ist Strade. Ich habe einfach.
Ja, warte ganz kurz. Ja, zwei Dinge. Zu Sami nochmal einmal. Habe ich das jetzt gerade gesagt in der Vorsprechung? Ich weiß nicht. Paul Manier. Was ist das für ein heftiger Dude gerade? Mhm. Paul Manier, zweiter bei Omloop, zweiter bei Le Samin. Paul Manier dieses Jahr kein einziges Mal das Podium verfehlt. Nur eine Etappe halt nicht beendet, weil das war die Streik-Etappe, glaube ich. Trial de Bessèges, ne? Etappe 3. Ja. Sonst nur auf Podium gefahren. Erster, dritter, DNF, zweiter. Irre, ja. Also richtig stark. Und Van der Poel-Sprint fand ich spannend, wie er es gemacht hat. Hast du gesehen, wie er von vorne gefahren ist, das Ding? Dann aber halt von vorne verzögert hat, damit du nicht diesen Sog erstellst, den du immer gesagt hattest, ins Vakuum reinkommen und dann drüber sprinten, sondern kurz verzögert, so ein bisschen bahnmäßig und dann von vorne losgesprintet. Ja. Weil irgendwie dachtest du so, viel zu früh, wenn jetzt auch Vollgas gegeben hätte, hätte es auch nicht funktioniert, weil die anderen sich reinziehen können. Und der ist von vorne, hat das ganz kurz verzögert und ist dann voll angetreten. Fand ich mega spannend für alle, die es nicht gesehen haben. Guckt euch das Finale mal sonst an von oben, sah das echt cool aus.
Ja, er war halt auch einfach mega stark. Ich finde den Sprint immer interessant, weil das du siehst so drei Leute, die haben Schub nach vorne. Dahinter sind so fünf Leute, die versuchen, die Geschwindigkeit zu halten und ganz hinten fliegt halt alles so fliegen. Weißt, so
und dann ist Arno Lieber.
Arno Lieber relativ schlecht, muss man sagen.
Ja.
Oder 13. Oder sowas. Also eigentlich ist das so ein richtiges Arno Lieber-Ding.
Ja, voll. Und der ist dann halt, der war der Fahrer, der zurückgefallen ist, der Moment.
Ja. Ja.
Okay.
Strade.
Langweiliges Rennen.
Bin gespannt. Ich habe Angst. Ich hoffe einfach, dass Strade, was ja ein sehr cooles Rennen sein kann, jetzt. Mhm. uns positiv überrascht, nachdem uns das Opening Weekend eher negativ überrascht hat. Und einfach ist nicht so passiert, dass ich Pogacar denke, die sicherste Variante ist einfach, dass ich ganz früh losfahre, weil dann kann niemand auf Schotter stürzen, dann kann mir nichts passieren. Wie siehst du das?
Das könnte passieren, ja. Also was willst du machen? Wenn ich sag mal, bei UAE Tour sah jetzt Pogacar nicht so schlecht aus. Ich weiß nicht, wie es aktuell um ihn steht, aber das war schon gut, was er da
hat. Die Werte sollen leicht besser sein als letztes Jahr.
Ja, das habt ja, es hebt ja richtig Stimmung.
Habe ich mir auch gedacht. Ist auch gut, wenn du sowas veröffentlichst. So, ja, nee, alles gut, wir sind leicht besser als letztes Jahr. Und da sind wir bei 80 Kilometer zu Go losgefahren.
Oder ist halt ein Bluff, das kann ja auch sein. Ja, wir werden sehen. Gerade deswegen bin ich auch gespannt, wie sie es machen. Vielleicht machen sie es auch ganz anders, keine Ahnung. Aber wen haben wir, der dagegen halten könnte? Ein Magnus Kort, der vielleicht gar nicht, wir können sie vergleichen, der vielleicht aber gar nicht so schlecht fährt. Auch vielleicht ein bisschen zu hart das Rennen für ihn. Mark Hirschi, Thomas Pidcock, dann Landa, Ulissi Carapaz, keine Ahnung.
Ich habe das Gefühl, da sind halt viele Leute, die können, also je nachdem, wann der losfährt und wie der losfährt, dann fahren die da halt auch nicht so wirklich gut mit.
Ja, das stimmt.
Ich habe das Gefühl, du musst irgendwie so vor den Ball kommen. Du musst vorne sein, bevor der losfährt und dich dann auffahren lassen und hoffen, dass du irgendwie mitfahren kannst. Es ist wie beim, wie beim Gravel-Rennen, du musst so von Sektor zu Sektor mitgenommen werden und solange du dranbleibst, gehen die Lücken so hinten immer weiter auf.
Ja, oder du holst dir vorher vielleicht die Situation und versuchst mal, das klingt auch ein bisschen absurd, aber vielleicht auch einen der Leaderfahrer vielleicht mal frühzeitiger nach vorne zu bringen.
Genau.
Das Ding halt einfach in einem frühen Zeitpunkt, dass er in eine Position gebracht wird, dass wenn Pogacar von hinten kommt, so dieser Pain-Train
Zweiter werden kann. Werden genau. Es ist im besten Fall Zweiter. Du wirst halt, der fährt am Anstieg zu dir hin, dann kommt eine Flachpassage und in der Passage macht er die Lücken auf. Dann bleibst du noch 2, 3, 4 Anstiege dran. Und hoffst, dass er in den Flachpassagen zwischendurch immer weiter die Lücke aufmacht. Und dann kannst du auch alleine da abgestellt werden und hoffst es halt, dass die letzten 15 nicht aufgefahren wirst. Also.
Oder du machst es wie Team Visma Liesebike, schickst einfach Tosh van der Sand und Atelier Walter hin und gibst das Rennen direkt auf.
Wow. Ganz schön harte Ansage hier von dir.
Ja, nee, Walter war ja relativ gut, war vor 2 Jahren oder so, aber dann war es noch eine Diskussion, ich weiß gar nicht mehr. Aber
da war Sepp Kuss war das, Kuss und Attila Walter, die sich so ein bisschen glaube, gegen...
die beiden hatten noch den Struggle.
Ein bisschen gegeneinander gefahren sind teilweise. Mhm. Das Line-Up von Wismar Liesebike sieht jetzt auf dem Papier nicht so sonderlich stark aus. Ich glaube, Timon Rath und Menno Hüsing sind sehr gute Nachwuchsfahrer, auch der Jorgen Nordhagen ist ja ein Riesentalent. Ben Tallet auch gut gefahren, aber das ist halt keiner, wo du jetzt sagst, ja, wenn der Bogi losfährt, da sind wir gut aufgestellt.
Ja, dann, also ganz kurz, dann ist meine Aussage jetzt gar nicht so verkehrt.
Nein, nein, die Aussage war die überhaupt nicht verkehrt. Die war halt einfach nur für deine Verhältnisse relativ drastisch formuliert.
Man könnte auch sagen, der Fokus liegt woanders.
Der Fokus liegt woanders. Die Frage ist, wo der Fokus liegt. Ähnlich geht es ein bisschen so bei Red Bull Bora und Skrohe. Also ja, Roger Adria, gut, ja. Aber so der Rest in dem Lineup ist halt auch nicht konkurrenzfähig, wenn die richtig schnellen Leute losfahren.
Ja, ja, das ist richtig. Du kannst halt, eigentlich könntest du Jan Tratnik richtig früh als Relaisstation irgendwo hinpacken, aber dann kommt keiner.
Nee, du musst eigentlich den Tratnik mit einer Relaisstation, weil der Tratnik ist so ein Typ, der kann einfach 5 Stunden lang weiterfahren. Und der bleibt im Zweifel halt irgendwie nochmal am Hinterrad dran. Aber vielleicht haben die sich auch alle schon gedacht, solange Pogacar meldet, dann schicken wir halt einfach auch niemanden hin, weil bringt ja eh nichts.
Das ist das, was ich meinte mit, ja genau, also am Ende, es ist so hart, aber es kann wirklich so sein, dass das Rennen auch durch die Startliste schon fast vielleicht taktisch
für der veröffentlicht seinen Rennkalender im Dezember und dann sagen halt schon mal die Hälfte so, da fahren wir nicht, da fahren wir nicht. Roglic hat ja auch gesagt, er fährt die Giro so ein bisschen mit der Argumentation, da habe ich halt eine Chance.
Verstehe ich ja auch, verstehe ich voll. Stell dir mal vor, du hast so ein Legacy wie halt Pogacar. So, wie lange kannst du das Game halt spielen? Selbst wenn du denkst, so, boah, die beiden sind gar nicht so gut, aber lass mal einfach von Anfang an flexen im Dezember den Jahreskalender veröffentlichen.
Genau.
Krieg ich bei manchen Rennen vielleicht gutes Spiel.
Am Ende kriegen wir noch eine Einladung zur Tour, Lukas, weil da keiner mehr fahren will.
Ja, ja, vielleicht passiert das. Und dann ist das geilste Mal, was Pogacar, wenn er merken würde, okay, ich habe die Beine doch nicht, dann schiebt er einen Del Toro nach vorne oder einen Valens und so und sagt, ja, die anderen können auch mal was holen.
Genau, ja, großer Leader. Ja, dann freuen wir uns doch schon alle auf Strade. Ich freue mich tatsächlich auf Milan Sanremo.
Ja.
Weil das ist einfach das Rennen, was so ein bisschen schwierig zu gewinnen bleibt. Es können so viele gewinnen, am Ende kann natürlich immer nur einer gewinnen, aber es ist halt interessant, einfach weil ich mir da, weil ich glaube, da ist es am schwersten für Pogacar zu gewinnen. Weil das Rennen nicht hart genug wird.
Oftmals. Ja, 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 ja. Voll. Voll. War es letztes Jahr, wo das Timing nicht so ganz stimmte? Ja, ne? Wo das Team nicht da war?
Letztes Jahr hat Philipsen gewonnen, genau. Da sind sie die Cipressa Vollgas hochgefahren, unten rein und haben oben raus dann wieder ein bisschen Druck weggelassen. Und dann halt natürlich, klar, gab es am Poggio Vollgas, aber...
Ja, aber da fehlte, bei Poggio fehlten sie aber, glaube ich. Da war noch so, ich glaube, Tim Valence auch ein bisschen zu weit hinten. Der ist dann irgendwie relativ früh nach vorne. Und irgendwie war der Plan musste ja dabei, Pogacar musste ja der Plan sein, wir müssen so schnell fahren, eigentlich so schnell fahren, dass das halt alles auseinanderfliegt. Und wenn das Timing einfach nicht funktioniert, dann ist es halt vorbei. Ja.
Ja, du darfst halt niemanden im Rad haben. Und das ist halt super schwierig, wenn du da noch so andere Jungs hast, die richtig, richtig Dampf haben. So. Du musst ja dann in Thunderpool und sowas abhängen. Ich kenne die Startliste für Milan Sanremo jetzt nicht. Aber ich glaube, dass auch da Mathieu und Co. wieder am Start sein werden.
Genau, Mathieu, Philipsen, Benigemay,
Jonathan Philipsen, Milan. Alter, was ist das für ein Team bei Alpecin-Nicolnik? Philipsen, Groves und Van der Poel.
Boah. Wer soll denn zuerst fahren?
Ja. Weiß ich nicht. Benigemay ist auch so ein Typ, der kommt, den hängst du da auch nur schwer ab, Mats Pedersen. Jonathan Milan.
Wenn,
also,
ich wollte gerade sagen, wenn Milan
da vorne Sprint reinkommt. Geisteskrank, wie der Typ berghochfährt, wirklich.
Ja, ja. Das ist so, ich sage immer, der italienische Niklas Behrens.
Stark.
Der ist auch echt, also Milan sieht aus, als hätte er immer eine Linke in der Hand, ne? Das ist so irre.
Ja, da gab es so ein Velon, seinen 45-Sekunden-Sprint mit 1100 Watt. Meine ich. Guck es nochmal nach. War ein Velon-Instagram-Post. Das Video von seinem Sprint bei der UAE-Tour. Mit Zahlen hinterlegt.
Boah, Wahnsinn.
Arme Fahrrad.
Aber überleg mal, das arme Fahrer, überleg mal, der fährt dann halt den Poggio dann hoch und hat einfach die ganze, stell dir mal vor, du bist einfach Jonathan Milan, guckst runter und du stehst 680 Watt und es tut dir einfach auch nicht weh
in dem Moment. Ja, es tut dir weh, aber es tut dir nicht so sehr weh wie, also da steht halt dann 4 Minuten lang so eine Zahl irgendwie.
Ja, wow, das muss auch verflachen, wenn du das kannst, auch richtig kompliziert sein mit der Geschwindigkeit manchmal.
Ja, ist echt so.
Auch im Training.
Vor allem, wenn die Sachen jetzt alle aerodynamischer werden und denkst dir immer so, fuck, ich fahre hier schon wieder 42 auf dem Fahrradweg.
Ist echt so, irgendwann fährst du mit offenem Fallschirm, mit
so einer Windjacke. Ich soll Fatmax fahren und wo kann ich das noch machen?
Panik. Autobahn wird gesperrt, weil Milan Fatmax fahren musste.
Ja.
Ach, hör auf.
Kannst du noch aufs
Schiff machen. Ja, okay, stark. So, dann, ich würde sagen, willst du schon die Mailand Sanremo Tipp abgeben oder sprechen wir uns bis dahin nochmal?
Wir haben ja noch eine Folge.
Statistisch gesehen sprechen wir uns erst nach Mailand Sanremo.
Nee, wir hören jetzt damit auf. Also wir machen das jetzt hier wieder vernünftig. Haben wir ein bisschen weniger Travel und dann kriegen wir den Podcast auch wieder regelmäßig raus.
Aber trotzdem vielen, vielen Dank, Leute, für euer Verständnis, wenn ihr auch mal eine Folge drauf verzichten könnt. Und wie gesagt, nächste Woche sprechen wir so ein bisschen auch über das Science-Trainingslager. Ich habe ja einfach gerade ein Brett an Arbeit zu tun. Macht mega Bock, aber es ist zeitlich auch teilweise super schwer. Lennart dann irgendwo in der Sahara unterwegs. Da findet man ganz ehrlich manchmal einfach auch nicht zusammen.
Ja, körperlich auch nicht. Das geht dann nicht mehr.
Ja, nicht so.
Ja, gut. Dann würde ich sagen, schön, dass es mal wieder geklappt hat. Bis nächste Woche zur Sanremo-Folge und zur Trainingslager-Folge. Und bis dahin trainiert fleißig weiter und drückt uns allen die Daumen, dass wir ein gutes Strade erleben.
Ein gutes Strade, das wünsche ich mir auch. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank auch, Lennart. Es hat wieder gut getan, den ganzen Mist rauszulassen. Jetzt kann ich wieder neue Informationen sammeln. Das ist auch eine kleine Therapiestunde hier.
Genau.
Jetzt machen wir nochmal Science Camp zu Ende und dann sprechen wir nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao.